Noah Saw, Deutschland schwarz-weiß, der alltägliche Rassismus. Rassismus wird in Deutschland gern als Randproblem und Ausdruck des Frusts ostdeutscher Neonazis abgetan. Wer so denkt, verkennt, wie verbreitet Rassismus in unserer Gesellschaft ist. Deutschland schwarz-weiß macht darauf aufmerksam. Begriffe rund um den Rassismus werden erklärt und durch viele alltägliche Beispiele veranschaulicht. Die Blinks schildern, wie es sich anfühlt, in Deutschland schwarz zu sein und was wir gegen den Rassismus unternehmen müssen. Blink Nummer 1. Das Konzept der Rassen ist wissenschaftlich widerlegt, aber legitimiert schon lange Verbrechen. Das Konzept der Rassenunterschiede hält sich hartnäckig, obwohl es nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. Auch in Deutschland wird der Begriff der Rasse erstaunlich oft verwendet. Die Biologen des 19. Jahrhunderts versuchten noch grundlegende Unterschiede zwischen vermeintlichen Menschenrassen zu finden. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen jedoch, dass sich alle Unterschiede in Intelligenz, Emotionalität, Psyche und Handeln durch Kultur und Sozialisierung erklären lassen. Dazu kommt, dass die oft beschworenen genetischen Unterschiede innerhalb der Rassen wesentlich größer sind als zwischen ihnen. Dennoch wird der Begriff selbst im deutschen Gleichbehandlungsgesetz verwendet. Die Gesetzgeber erkennen zwar in einem zusätzlichen Passus an, dass der Begriff wissenschaftlich nicht tragbar ist, sehen durch ihn aber den Bezug zum Phänomen Rassismus gewahrt. Diesen falschen und diskriminierenden Begriff allein wegen einer Referenz weiterzuverwenden, ist allerdings schlichtweg respektlos. Das Prinzip Rasse hat in der Geschichte häufig die Verletzung von Menschenrechten und grausame Verbrechen legitimiert. Dabei ist die Einheitlichkeit innerhalb der nach Rassen getrennten Gruppen konstruiert. Auch Weiße unterscheiden sich stark in ihrem Aussehen. Die Pole Schwarz und Weiß sind samt ihrer Abstufung nichts als Konstrukte. Die Vorstellung der Rasse bot Weißen ein andersartiges Gegenüber, dem sie alle an sich selbst unerwünschten Eigenschaften zuschreiben konnten. Das Konzept der Überlegenheit ihrer eigenen Rasse legitimierte während der Kolonialisierung die grausame Ausbeutung ganzer Länder und im Dritten Reich die Vertreibung und Vernichtung aller, die nach Ansicht der Nazis zur von Natur aus durchtriebenen jüdischen Rasse gehörten. Noah Saw definiert Rassismus als die Vorstellung, dass die ethnische Vielfalt der Menschen mit unterschiedlichen Wesensarten einhergeht. Dieses Prinzip wurde in der Geschichte oft verwendet, um Missstände und Verbrechen zu legitimieren. Blink Nummer 2. Rassismus war in Deutschland noch bis ins letzte Jahrhundert Mainstream. Entsprechend brutal gingen unsere Vorfahren in den Kolonien vor. Wenn von den großen Kolonialmächten gesprochen wird, lässt man Deutschland hierzulande gerne außen vor. Das liegt auch daran, dass das Wissen über unsere eigene Kolonialgeschichte vielen von uns fehlt, da diese Themen oft nicht Bestandteil des Geschichtsunterrichts sind. Rassistische Stereotypen waren im Deutschland des 19. Jahrhunderts weit verbreitet. Die Selbstverständlichkeit des Rassismus im Alltag, der Wissenschaft und der Unterhaltungsindustrie zeigt sich am Beispiel der sogenannten Völkerschauen, auf denen tatsächlich Menschen ausgestellt wurden. Eine der ersten dieser Kolonialausstellungen fand 1876 in Berlin statt und präsentierte Personen aus Deutsch-Ostafrika, Togo und Kamerun. Die Menschen wurden wie Tiere behandelt. Eine Kommunikation auf Augenhöhe stand nicht zur Debatte. Diese Ausstellungen dienten der Kolonialpropaganda und sollten das Unbekannte des schwarzen Kontinents als das Böse, Wilde und Irrationale etablieren, das letztlich gezähmt werden müsse. Um rassistische Stereotype wissenschaftlich zu untermauern, unternahmen Wissenschaftler ab 1884 sogar medizinische Versuche an Menschen in den Kolonien. Der Wissenschaftler Eugen Fischer untersuchte in Namibia Mischlingskinder und legte in seinem Standardwerk zur Rassenhygiene die Gründe für die genetische Überlegenheit der nordischen Rasse dar. Er wurde während des Dritten Reichs Rektor der Humboldt-Universität zu Berlin und war auch danach Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaftlicher Verbände. Auch die deutsche Kolonialpolitik war äußerst grausam. Als die europäischen Kolonialmächte 1884-85 auf der Westafrika-Konferenz den Großteil Afrikas unter sich aufteilten, erhielt Deutschland die Kolonien Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, und Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Burundi und Ruanda. Ab 1905 wurden in einigen Kolonien Mischehen verboten, um die Rassengrenzen nicht zu verwischen. Aufstände schlug die Kolonialmacht blutig nieder. Zwischen 1904 und 1906 wurden in Deutsch-Südwestafrika etwa 75.000 Herero, Nama und Khoikhoi umgebracht, die sich gegen die Besatzungsmacht aufgelehnt hatten. 1907 wurden zudem über die Hälfte der Überlebenden aus diesen Aufständen in einem Konzentrationslager getötet. Von 1905 bis 1908 starben 200.000 Menschen beim Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika und 1914 wurden in Kamerun 200 Widerstandskämpfer ermordet. Bis heute werden Entschädigungsforderungen von Nachkommen der Herero abgelehnt oder ignoriert. Blink Nummer 3. Nur wenige kennen die Geschichte der Afrodeutschen während der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus. Es sind vor allem dunkelhäutige Historikerinnen und Historiker, die sich um die Aufarbeitung der Geschichte der Afrodeutschen in der Weimarer Republik bemüht haben. Es gibt in dieser aufgeklärten Geschichtsschreibung allerdings noch immer Lücken. Kaum einer weiß, dass in der Weimarer Republik gegen schwarze Besatzungssoldaten gehetzt wurde. Als das Rheinland nach der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrags 1919 von französischen Truppen besetzt wurde, waren unter den Soldaten auch Kolonialtruppen aus Nord- und Westafrika, Madagaskar und Indochina. Ab 1920 hetzten Vereine wie der Notbund gegen die Schwarze Schmach gegen afrikanische und asiatische Besatzungssoldaten und ihre Kinder. Schwarze wurden auf Plakaten diffamiert und als wild, bösartig, gefährlich oder als übergriffige Bedrohung für weiße Frauen inszeniert. Ab 1927 verschlechterte sich dann auch der rechtliche Status der Afrodeutschen. Menschen aus den deutschen Kolonien in Afrika wurden staatenlos, wenn sie nicht in den französischen oder britischen Konsulaten einen Reisepass beantragen konnten. Das erschwerte wiederum erheblich das tägliche Überleben. Viele wurden in die Propagandamaschine aus Völkerschauen und Kolonialfilmproduktionen gedrängt. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 verschlimmerte sich die Lage der Afrodeutschen weiter dramatisch. Eingebürgerte Afrikaner aus den Kolonien mussten ihre deutschen Pässe gegen Fremdenpässe eintauschen. Viele verloren ihre Arbeit. 1933/34 wurden afrodeutsche und asiatisch-deutsche Kinder im Rheinland besonders statistisch erfasst und teilweise rassenanthropologischen Untersuchungen unterzogen. Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurden Schwarze wie Juden, Sinti und Roma zahlreicher bürgerlicher Rechte beraubt. Mischehen wurden untersagt und Inhaber eines Fremdenpasses hatten keinen Anspruch auf Sozialleistungen mehr. Ab 1937 wurden über 500 sogenannte Rheinlandkinder und andere Dunkelhäutige sterilisiert. Schwarze durften sich fortan weder in der Öffentlichkeit zeigen, noch Schulen besuchen und wurden sukzessive in Konzentrations- und Zwangsarbeitslager deportiert. Nicht nur, dass der Großteil der von diesen Gräueltaten Betroffenen bis heute keinerlei Entschädigung erhalten hat, ihr Schicksal ist schlichtweg nicht Teil des gesellschaftlichen Diskurses oder kollektiven Gedächtnisses. Blink Nummer 4. Die Unterscheidung zwischen schwarzer und weißer Hautfarbe etabliert eine Hierarchie, die bis heute besteht. Schwarz wird mit negativen Eigenschaften, Werten und Handlungen verbunden und gilt als Abweichung von der weißen Norm. Weiß steht für Intellekt, Subjekt und Kultur, schwarz für Objekt, Natur und Körperlichkeit. Die Deutungshoheit über diese Zuschreibungen liegt bei den weißen Europäern, die ihre Traditionen, Meinungen und bedeutenden Persönlichkeiten zum alleingültigen Maßstab und Angelpunkt der Weltanschauung machten. Diese Konstruktion verschiedener Identitäten wird auch im Positivrassismus aufrechterhalten, zum Beispiel wenn schwarze Musiker angeblich die Musikalität oder den Rhythmus im Blut haben. Denn wenn vermeintlich schwarze Eigenschaften positiv als anziehend oder naturnah umgedeutet werden, bleibt die Teilung zwischen der weißen technikaffinen und gebildeten Hochkultur und der schwarzen primitiven und triebgesteuerten Körperlichkeit bestehen. Und auch die Definitionsmacht verbleibt bei den Weißen. Afrikas Beitrag zur Kulturgeschichte wird negiert. Weil große Teile Afrikas zum Römischen Reich gehörten, gab es sowohl im römischen Militär als auch in der christlichen Kirche viele Schwarze. Dass es sogar schon mehrere schwarze Päpste gab, findet aber weder in der Geschichtsschreibung noch im kollektiven Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft Beachtung. Mit dem transatlantischen Sklavenhandel begannen die nach Macht und Reichtum strebenden Europäer dann unter dem Vorwand des Fortschritts mit der systematischen Verschleppung und Vernichtung afrikanischer Menschen und Kulturen. Dabei wurde und wird die äußerliche Erscheinung zum entscheidenden Marker. Auch heute sind besonders Haare für schwarze Menschen ein nervenaufreibendes Thema, denn je unbändiger das Haar, als desto wilder gilt die Person. Die resultierenden rassistischen und respektlosen Haltungen äußern sich oft in den banalsten Kontexten, zum Beispiel in der Frage, wo kommst du wirklich her? welche die befragte Person aufgrund ihres Erscheinungsbildes als fremd abstempelt. Dass auch in Deutschland viele Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe als fremd angesehen werden, liegt zum großen Teil an der Verknüpfung zwischen Deutschsein und Weichsein. Blink Nummer 5. Rassistische Kategorien sind in Deutschland allgegenwärtig. Dass auf französischem Boden geborene Kinder die französische Staatsbürgerschaft erhalten, in Deutschland aber nur Kinder deutscher Eltern automatisch deutsch sind, zeigt, dass die Ideologie der Blutreinheit hier noch nicht überwunden ist. Und der Rassismus wird noch an vielen anderen Stellen deutlich. Rassistische Hierarchien werden bereits in der Schule etabliert. Anke Pönicke hat in ihrer Studie Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern herausgefunden, dass der Kontinent weiterhin mit rassistischen Begriffen und Konzepten dargestellt wird. Völker werden zum Beispiel in reinrassig und gemischt unterteilt und physische oder kulturelle Eigenheiten ungeachtet wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Aussehen und Anatomie erklärt. Immer wieder werden in Schulmaterialien wie Erdkundebüchern Aussehen und Kleidung von Afrikanern beschrieben und zum Beispiel Frauen mit nackten Brüsten abgebildet, obwohl das fachlich völlig irrelevant ist. Die Ergebnisse dieser Studie an Berliner Schulen waren entsprechend ernüchternd. Die Schüler nahmen Afrika als fremd, seltsam und exotisch wahr und äußerten sich wiederholt sexistisch über afrikanische Frauen. Nicht weiße Migranten werden oft zu Problemfällen stilisiert. Als Migranten werden in Deutschland meist kollektiv Menschen mit nicht weißer Hautfarbe bezeichnet. Während zum Beispiel weiße Dänen oder Spanier in Berlin als mutige Exilanten integriert werden, gelten schwarze nach Europa kommende Menschen als Flüchtlinge. Dass gesellschaftliche Probleme dann oft allein auf die Migranten geschoben werden, zeigt das Beispiel der Homophobie. Obwohl die größte homophobe Gruppe in Deutschland die der weißen deutschen Christen ist, wird Homophobie hauptsächlich als Problem zum Beispiel muslimischer Migranten dargestellt. Weil Rassismuserfahrungen zusätzlich subjektiviert werden, also zum Beispiel als persönliche Überempfindlichkeit abgetan werden, bleiben solche diskriminierenden Strukturen und Stereotype unerkannt und unverändert. Ihre Allgegenwärtigkeit bedeutet auch, dass niemand von uns über ihnen steht und wir akzeptieren müssen, dass wir alle Teil solcher Prozesse und Muster sind. Blink Nummer 6. Alltagsrassismus ist ein ernstes Problem in Deutschland. Solange wir Rassismus als extrem radikales Randphänomen abtun, kann das Problem in der gesamtgesellschaftlichen Mitte unmöglich bekämpft werden. Dabei ist die Liste alltagsrassistischer Übergriffe lang. Institutioneller Rassismus ist weit verbreitet und schwer nachweisbar. Während Diskriminierungen von Nichtweißen, zum Beispiel bei der Suche nach Wohnungen oder einem Arbeitsplatz, nur schwer aufgedeckt werden können, ist die Willkür der Polizei im unterschiedlichen Umgang mit Schwarzen und Weißen ein weniger gehütetes Geheimnis. Die Polizei praktiziert Racial Profiling und kontrolliert bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen vorrangig People of Color. Dabei widerspricht der Verdacht von Menschen aufgrund ihres ethnischen Erscheinungsbilds der grundgesetzlich verankerten Gleichberechtigung. Aber wer mehr schwarze Deutsche kontrolliert, findet auch mehr schwarze Straftäter. Immer wieder greift die Polizei zu unverhältnismäßiger Gewalt gegen Schwarze, unabhängig davon, ob sie unschuldig sind oder selbst die Polizei gerufen haben. 2001 wollte zum Beispiel die 26-jährige Senegalesin Ndeye Mariame Sarr ihren Sohn aus der Wohnung ihres weißen Ehemanns holen, nachdem dieser das gemeinsame Kind entführt hatte. Die Polizei ergriff jedoch vor Ort sofort Partei für den Ehemann und erschoss Sarr, als die Situation hitziger wurde. 2006 wurde Deutschland sogar vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für den verbotenen Einsatz von Foltermaßnahmen verurteilt. Einem schwarzen Drogenkurier waren während eines Verhörs gewaltsam Brechmittel verabreicht worden. Ein auf Brechmitteleinsätze spezialisierter Anwalt kam zu der Überzeugung, dass diese Foltermethode ausschließlich in Verhören schwarzer Personen zum Einsatz kommt. Auch im Sport ist Rassismus Alltag. Rassistische Klischees stilisieren schwarze Sportler oft als von Natur aus physischer und aggressiver. Rassistische Beleidigungen durch Fans sind besonders im Fußball leider keine Seltenheit. Doch zeigen oft weder die Vereine noch der DFB oder die Polizei Interesse an einer Aufarbeitung der Fälle. Im Gegenteil, die Opfer werden nach den Vorwürfen meist noch stärker diskriminiert und ihre Sichtweise subjektiviert. Rassismus ist also ein gesellschaftliches Problem, das nicht allein den Betroffenen überlassen werden kann. Wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Blink Nummer 7. Rassistische Stereotype werden in den Medien fortgeführt und etabliert. Bei Berichterstattung wird regelmäßig gegen den Pressekodex des Deutschen Presserats verstoßen, nachdem Informationen zum Äußeren einer Person eigentlich nicht ohne inhaltlichen Bezug zur Nachricht angegeben werden dürfen. Doch damit nicht genug. Unsere Medien sind voll von rassistischen Hierarchien. Deutschsein wird in den Medien als Weißsein konstruiert. Dabei zeigt eine Studie von 2006, dass 20% aller Deutschen Migrationshintergrund haben und es mehrere hunderttausend schwarze Deutsche gibt. Trotzdem werden Schwarze als unnatürlicher und entfernter Teil von Gesellschaft, Kultur und Kunst beschrieben. Die Berichterstattung identifiziert sich selten mit People of Color, sondern stellt sie unabhängig von Abstammung und Lebensstil als homogene, andersartige Gruppe dar. Dazu kommt, dass Medien bei rassistischen Vorfällen, anders als bei Vergewaltigungen, die gegen die Opfer vorgebrachten Beleidigungen im Wortlaut wiederholen und deren Würde so erneut verletzen. Generell festigen viele mediale Darstellungen Stereotype über Schwarze. In Kino- und TV-Produktionen spielen Schwarze häufig Musiker, Tänzer, Kriminelle oder Asylsuchende statt den normalen Durchschnittsbürger. Schwarze männliche Figuren sind oft aggressiv, triebgesteuert, gewalttätig und primitiv, nehmen Drogen und behandeln ihre Kinder schlecht. Schwarze weibliche Charaktere sind häufig sexuell, wild und ungebildet, wenn sie nicht gar leichte Mädchen oder Prostituierte sind und zu viele Kinder oder AIDS haben. In Kinderbüchern sind Schwarze kein selbstverständlicher Teil der Realität. Sie sind entweder gar nicht vertreten oder aber ihre Anwesenheit bedarf einer expliziten Erklärung. Auch die Zensur, Änderung oder Kommentierung rassistischer Darstellungen in Bücher wie Tim und Struppi geht im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland sehr schleppend voran. Vor allem aber wird Afrika immer wieder als Kontinent der Armut, Krankheit und Bildungsferne stigmatisiert. Wenn Hilfsorganisationen unablässig schwarze Kinder zum Symbol für Afrika, Hunger und Hilfsbedürftigkeit machen, werden schwarze Kinder zum Inbegriff für das Gegenteil des deutschen Wohlstands und somit für das Nicht-Deutschsein. Wenn uns diese medialen Darstellungen täglich suggerieren, People of Color gehören nicht zur gesellschaftlichen Norm, können wir einander nicht gleichberechtigt auf Augenhöhe begegnen. Blink Nummer 8. Rassismus ist eng mit Sprache verbunden. Rassismus äußert sich nicht nur durch physische Gewalt, denn auch Worte können tief verletzen. Voraussetzung für Toleranz und Gleichberechtigung ist das Bewusstsein für die Verwendung von Sprache. Die Begriffe farbig und das N-Wort sind rassistische Bezeichnungen. Nicht nur, dass auch weiße Haut viele verschiedene Farbfacetten und Abstufungen hat, das Wort farbig ist auch ein Euphemismus, mit dem wir uns davor drücken, jemanden als schwarz zu bezeichnen. Er suggeriert, die Farbe sei die angemalte Abweichung einer weißen Norm und verkennt, dass sich die Menschheit in Afrika entwickelt hat und es weltweit mehr People of Color als weiße Menschen gibt. Noah Saw verwendet stattdessen den Begriff schwarz als selbstgewählten Ausdruck von Respekt und Selbstbewusstsein und schreibt ihn in ihrem Buch auch als Adjektiv durchgehend groß. Das aus der Kolonialzeit stammende N-Wort wird ausschließlich in diskriminierenden Kontexten verwendet und liefert willkürlichen Gruppenkonstruktionen Kanonenfutter. Für Noah Saw bedeutet das bewusste Vermeiden des ausgeschriebenen Wortes daher nicht Zensur, wie vorrangig weiße Kritiker behaupten, sondern Verantwortung und bewussten Sprachgebrauch. Dabei spielt es eine entscheidende Rolle, ob eine Bezeichnung aufgezwungen oder selbst gewählt ist. Die Weißen hatten das Privileg, den Namen der eigenen Gruppe zu wählen und über die Unterscheidung zwischen weiß und schwarz bzw. farbig einer vermeintlich anderen Gruppe negative Attribute zuzuordnen. Während sie sich mit der eigenen Zugehörigkeit zu einer positiv konnotierten Normgruppe befassen müssen, werden Schwarze regelmäßig damit konfrontiert oder gar zur Rechtfertigung ihrer Anwesenheit genötigt. So wird Noah Saws Schwarz zu einer selbstbewussten Selbstbezeichnung einer Gruppe von Menschen, die ähnliche Erfahrungen in dieser Gesellschaft gemacht haben. Diesem Bewusstsein steht die fehlende Reflexion der weißen Mehrheit über die eigenen Privilegien gegenüber. Denn ein Grund für die weite Verbreitung von Rassismus in Deutschland ist, dass viele Menschen die eigenen rassistischen Haltungen mühelos abstreiten können. Blink Nummer 9. Rassistisch, fremdenfeindlich, rechtsextrem. Die richtige Bezeichnung ist wichtig. Wenn Rassismus bekämpft werden soll, dürfen wir nicht auf den vermeintlich viel radikaleren Rassismus in anderen Ländern verweisen, sondern müssen den Rassismus in Deutschland unter die Lupe nehmen. Dazu gehört auch eine saubere Trennung bestimmter Begriffe. So wird zum Beispiel rassistisch motivierte Gewalt oft völlig falsch benannt. Rassistisch motiviert ist Gewalt dann, wenn sie sich unabhängig von der Herkunft des Opfers gegen nicht-weiße Menschen richtet und zum Beispiel mit rassistischen Äußerungen einhergeht. Wer aber eine rassistisch motivierte Tat gegen schwarze Menschen als ausländerfeindlich bezeichnet, impliziert, dass schwarze Menschen pauschal nicht deutsch sein können und verkennt den rassistischen Hintergrund der Tat. Kriterium für die Bezeichnung als ausländerfeindliche Gewalt ist die nichtdeutsche Staatsbürgerschaft des Opfers, das daher sehr wohl eine weiße Person oder Gruppe aus dem europäischen Ausland sein kann, nie aber ein schwarzer Deutscher. Und Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen erst seit kurzem in Deutschland lebende Personen wie Touristen oder Neuankömmlinge in einer Stadt. Der synonyme Gebrauch zum Begriff Rassismus ist insofern komplett daneben, als dass zum Beispiel eine seit Jahren in Deutschland lebende Frau nie Opfer einer fremdenfeindlichen Tat sein kann, egal welche Hautfarbe oder Staatsbürgerschaft sie hat. Begriffe wie Ausländerin oder Fremd konstruieren im Zusammenhang mit Straftaten eine falsche Kausalität. Denn der eigentliche Grund für die Gewalt liegt ja nicht im Fehlen einer deutschen Staatsbürgerschaft, sondern in der Art und Weise des Täters, Menschen nach bestimmten Attributen zu klassifizieren und zu beurteilen. Täter sind dann Rechtsextreme oder Neonazis, wenn sie sich in entsprechenden Verbänden zusammenschließen, deren Ansichten vertreten oder sie als Motivation zu ihrer Tat angeben. Wenn deutsche Medien rassistische, fremden- und ausländerfeindliche Übergriffe als rechtsextremistisch bezeichnen, können diese als Taten einer kleinen und extremen Randgruppe verstanden werden. Das macht es leicht, einer echten Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen und sehr schwer, Alltagsrassismus zu erkennen und zu benennen. Und wo Rassismus ignoriert wird, ist es viel schwerer, etwas gegen ihn zu unternehmen. Blink Nummer 10. Der weißen Mehrheit sind die eigenen Privilegien oft gar nicht bewusst. Wie alltäglich Rassismus in Deutschland ist, siehst du an den Mohrenküssen und Zigeunerschnitzeln, an nach Kolonialisten benannten Straßen oder daran, dass große Firmen meist weiße Geschäftsführer, aber nicht weißes Reinigungspersonal haben. Wer weiß ist, gilt selbstverständlich als Teil der deutschen Gesellschaft. Dieses große, übergeordnete Privileg bringt eine ganze Reihe weiterer vermeintlich natürlicher Bequemlichkeiten mit sich. Wer in Deutschland weiß ist, muss weder den Grund für sein Hiersein noch den Hintergrund seiner Hautfarbe erklären, wird als Kind nicht rassistisch angegriffen und muss sich auch später nicht zwingend mit Rassismus befassen. Er kann selbst entscheiden, wann er in der Masse anonym bleiben oder sich als Individuum hervortun möchte. Er kann sich fortbewegen, ohne willkürlichen Kontrollen und Verdächtigungen ausgesetzt zu sein und sich zu fragen, was die eigene äußere Erscheinung damit zu tun hat. Ein weiteres Privileg ist, handeln zu können, als wäre die eigene Zugehörigkeit zu einer Gruppe irrelevant. Wer die gesellschaftlichen Verhältnisse als naturgegeben hinnimmt, kann mit der Narrative leben, die eigene Stellung sei das wohlverdiente Ergebnis ehrlicher, harter Arbeit oder des eigenen Charakters. Er sieht die eigene soziale Position als schützenswertes Recht. Ihm wird nicht klar, was Diskriminierung, ungleiche Verhältnisse und Hautfarbe damit zu tun haben. Da wir von klein auf lernen, gegen wen wir uns rechtfertigen müssen und vor wem nicht, können wir berechtigte Kritik an den eigenen Privilegien von nicht anerkannter Seite ignorieren. Nur so ist zu erklären, dass nicht weiße Kritik an weißem Rassismus, wie im Beispiel des Augsburger Zoos von 2005, immer wieder abgetan wird. Dort sollte ein African Village gebaut werden und den Augsburgern die afrikanische Kultur näher bringen. Die massive Kritik verschiedener schwarzer Organisationen aus dem In- und Ausland konnte nichts an dem Vorhaben ändern. Natürlich hat der unbewusste Umgang mit den eigenen Privilegien auch mit der Angst vor ihrem Verlust zu tun. Aber wenn Rassismus bekämpft wird, gewinnt die gesamte Gesellschaft. Blink Nummer 11. Antirassismus kann nur durch aktives Handeln wirken. Wer anderen öffentlich Rassismus vorwirft, muss meist mit starken Gegenreaktionen und dem Vorwurf der Subjektivierung rechnen. Eine solche Standhaftigkeit ist so kräfteaufreibend, dass viele People of Color davor zurückschrecken, rassistisches Verhalten anzuzeigen. Dabei können auch weiße Deutsche dem Rassismus entschieden entgegentreten. Sie könnten damit beginnen, ihre eigenen Privilegien zu reflektieren und Menschen nicht über ihre äußere Erscheinung zu definieren. Sie müssen sich von der Vorstellung eines weißen Deutschlands distanzieren und Diversität fördern und fordern. Dazu gehört eine Nulltoleranz gegenüber Rassismus, egal ob in der Politik, den Medien oder dem Bekanntenkreis. Weiße können außerdem Verantwortung übernehmen. Für den eigenen Sprachgebrauch, indem sie bewusst auf diskriminierende Redewendungen und Begriffe verzichten. Oder für das eigene Weißsein, indem sie anerkennen, dass viele ursprünglich schwarze Ausdrucksformen wie Jazz, Rap oder Dreadlocks bereits von den Weißen kopiert wurden und sich nur Weiße des Repertoires anderer Kulturen bedienen können, ohne Sanktionen erwarten zu müssen. oder für eine Geschichtsschreibung, die die schwarzen Opfer des Kolonialismus und des Nationalsozialismus anerkennt. Antirassismus beginnt bereits im Umgang mit den eigenen schwarzen Freunden. Immer wieder bringen weiße Menschen in Gesprächen über Rassismus aus Verlegenheit ein, wann und wie sie sich selbst diskriminiert gefühlt haben. Aber Diskriminierungen lassen sich nicht vergleichen. Weiße müssen akzeptieren, dass sie nicht die gleichen rassistischen Erfahrungen machen können. Sie sollten genauso wenig fordern, dass Rassismuskritik netter vorgebracht werden sollte, denn an Rassismus ist schlichtweg nichts nett. Wer sich wirklich mit Antirassismus befassen möchte, sollte sich indes selbst bilden, statt schwarze Freunde zu Privatlehrern zu machen. Und für diese Initiative keine besondere Anerkennung erwarten, denn eine gleichberechtigte Gesellschaft ist auch in ihrem Interesse. Schlussendlich müssen besonders Menschen mit gesellschaftlichem Einfluss Anlässe für Integration und Partizipation schaffen. Denn Integration muss von beiden Seiten ausgehen. Das waren die Blinks zu Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Saw. Die generelle Aussage des Buches ist, dass Rassismus kein radikales Phänomen am extremen Rand der deutschen Gesellschaft ist, sondern alltäglich und mitten in unserer Mehrheitsgesellschaft verankert. Es ist an der Zeit, die in Institutionen wie der Schule und der Polizei, den Medien und gesellschaftlichen Debatten versteckten rassistischen Strukturen zu verstehen, um sie aufdecken und ändern zu können. Dazu gehört auch, dass sich weiße Deutsche ihrer Privilegien bewusst werden. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Deutschland Schwarz-Weiß und sag uns, was du denkst.